Now confusion is oh so clear.
Am Morgen vorgelesen.
Matthias Brandt liest jetzt den Schluss des Romans Im Café der verlorenen Jugend von Patrick Modiano in der Übersetzung von Elisabeth Edel.
Eines Abends nach einem unserer Treffen bei ihm waren wir, Luki und ich, als Letzte geblieben. Ich hatte ihn gefragt, ob er nicht ein Buch über die ewige Wiederkehr habe. Wir waren in seinem Büro und er blickte suchend über einige Regalbretter seiner Bibliothek. Schließlich hatte er ein Werk mit schwarz-weißem Einband gefunden. Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkehr des Gleichen, das er mir gab und das ich an den folgenden Tagen mit großer Aufmerksamkeit gelesen hatte. In meiner Jackentasche die paar getippten Seiten über die neutralen Zonen. Ich wollte sie ihm geben, um seine Meinung zu hören, aber ich zögerte. Erst kurz vor dem Gehen, schon auf dem Treppenabsatz, habe ich mich entschlossen und ihm mit brüsker Bewegung den Umschlag hingehalten, in dem ich die paar Seiten verwahrte, ohne ein Wort der Erklärung. »Sie interessierten sich auch sehr für Astronomie«, sagte er noch, »besonders für die dunkle Materie.« Nie hätte ich mir vorstellen können, dass er sich daran erinnerte. Im Grunde war er den anderen gegenüber immer sehr aufmerksam gewesen, aber damals hatte man es nicht gemerkt. Schade, habe ich gesagt, dass heute Abend am Square Lovendal kein Treffen stattfindet, so wie früher. Meine Worte schienen ihn zu überraschen. Er lächelte. Immer ihre Obsession mit der ewigen Wiederkehr. Wir gingen jetzt auf dem Trottoir hin und her und jedes Mal führten unsere Schritte uns wieder vor das Lederwarengeschäft Au Prince de Condé. Erinnern Sie sich an den Abend, als es einen Stromausfall bei Ihnen gab und Sie im Dunkeln zu uns sprachen, fragte ich ihn. Nein. Ich muss Ihnen etwas gestehen. An jenem Abend hätte ich fast einen Lachanfall bekommen. »Sie hätten sich nicht zurückhalten dürfen«, sagte er vorwurfsvoll. »Lachen ist ansteckend. Wir hätten alle zusammen gelacht im Dunkeln.« Er schaute auf seine Uhr. »Ich muss Sie jetzt leider verlassen. Ich habe noch mein ganzes Gepäck vorzubereiten. Ich reise morgen wieder ab. Und ich habe nicht einmal Zeit gehabt, Sie zu fragen, was Sie inzwischen machen.« Er zog ein Notizbuch aus der Innentasche seines Jacketts und riss ein Blatt heraus. »Ich gebe Ihnen meine Adresse in Mexiko. Sie sollten mich wirklich besuchen.« Plötzlich sprach er in gebieterischem Ton, als wollte er mich fortziehen mit sich und mich retten vor mir selbst und vor der Gegenwart. »Und außerdem mache ich dort weiter mit den Treffen. Kommen Sie, ich rechne mit Ihnen.« Er hielt mir das Blatt hin. »Da steht auch meine Telefonnummer drauf. Diesmal dürfen wir uns nicht wieder aus den Augen verlieren. Als er schon im Auto saß, streckte er noch einmal den Kopf durch das heruntergekurbelte Fenster. »Sagen Sie, ich denke oft an Luki. Ich habe nie verstanden, warum.« Er war bewegt. Er, der immer ohne zu stocken und auf so klare Weise sprach, er suchte nach Worten. »Es ist dumm, was ich Ihnen sage. Es gibt nichts zu verstehen. Wenn man jemanden wirklich liebt, muss man seine geheimnisvolle Seite akzeptieren. Genau darum liebt man ihn ja. Nicht wahr, Roland?« Er ist schnell losgefahren, wahrscheinlich um seine Rührung zu unterdrücken. Und meine auch. Er konnte gerade noch sagen, »Bis ganz bald, Roland.« Ich stand allein vor dem Lederwarengeschäft au Prince de Condé. Ich habe die Stirn gegen die Schaufensterscheibe gepresst, um zu sehen, ob noch irgendein Überrest des Cafés vorhanden war. Ein Stück Mauer, die Tür ganz hinten, durch die man zum Wandtelefon kam, die Wendeltreppe hinauf in die kleine Wohnung von Madame Chadli. Nichts. Alles war glatt und mit orangefarbenem Stoff bespannt. Und so war es überall im Viertel. Wenigstens lief man nicht Gefahr, irgendwelchen Gespenstern zu begegnen. Auch die Gespenster waren tot. Nichts zu befürchten beim Metroausgang Mabillon. Kein Pergola mehr und kein Mussolini hinter der Glasfront. Ich ging leichten Schrittes dahin, als wäre ich eines Juliabends in einer fremden Stadt angekommen. Ich hatte ein mexikanisches Lied zu pfeifen begonnen, aber diese falsche Unbekümmertheit hat nicht lange angehalten. Ich kam am Gitterzaun des Jardin du Luxembourg vorüber. Ein Plakat klebte am Stamm eines der großen Bäume, die uns beschirmen mit ihren Blättern bis zum Eingang des Parks, drüben am Boulevard Saint-Michel. »Dieser Baum ist gefährlich. Er wird demnächst gefällt. Schon im Winter wird ein neuer gepflanzt.« Ein paar Sekunden lang glaubte ich, ich hätte einen bösen Traum. Ich stand da wie versteinert und las nur immer wieder dieses Todesurteil. Ein Passant sprach mich an. »Fühlen Sie sich nicht wohl, Monsieur?« Dann ging er weiter, sicher enttäuscht von meinem starren Blick. In dieser Welt, in der ich immer mehr den Eindruck hatte, ein Überlebender zu sein, köpfte man also auch die Bäume. Ich setzte meinen Weg fort und versuchte, an etwas anderes zu denken, aber es fiel mir schwer. Ich konnte dieses Plakat nicht vergessen und diesen zum Tode verurteilten Baum. Ich fragte mich, wie die Köpfe der Mitglieder dieses Tribunals aussahen und der des Scharfrichters. Langsam habe ich meine Ruhe wiedergewonnen. Um mich zu trösten, stellte ich mir vor, Guy de Vere spaziere neben mir her und raune mit seiner sanften Stimme. »Nein, nein, Roland, das ist nur ein böser Traum. Bäume werden nicht geköpft.« Ich war am Eingangstor des Parks vorüber und folgte nun dem Teil des Boulevards, der zur Metrostation Port-Royal führt. Eines Abends hatten wir, Luki und ich, einen Jungen in unserem Alter, den wir aus dem Condé kannten, bis hierher begleitet. Er hatte auf das Gebäude der École des Mines zu unserer Rechten gezeigt und mit trauriger Stimme verkündet, so als laste dieses Geständnis schwer auf ihm, er studiere an dieser Schule. »Glauben Sie, dass ich weitermachen soll?« Ich hatte gespürt, dass er auf eine Ermunterung unsererseits lauerte, um den Absprung zu wagen. Ich hatte gesagt, »Nein, mein Lieber, machen Sie nicht weiter. Suchen Sie das Weite.« Er hatte sich zu Luki gedreht. Er wartete auf ihre Meinung. Sie hatte ihm erklärt, seit sie im Lycée Jules Ferry nicht aufgenommen worden sei, misstraue sie allen Schulen. Ich glaube, das hat ihn endgültig überzeugt. Am nächsten Tag im Condé sagte er uns, er habe Schluss gemacht mit der École des Mines. Oft gingen wir, sie und ich, dieselbe Strecke, wenn wir zurück in ihr Hotel wollten. Das war ein Umweg, aber ans Laufen waren wir gewöhnt. War es wirklich ein Umweg? Nein, wenn ich genau überlege, eine gerade Linie, so scheint es mir, hinein ins Landesinnere. Nachts auf der Avenue d'Enfer Rochereau waren wir in einer Provinzstadt, wegen der Stille und wegen all der christlichen Hospize, an deren Portalen wir vorüberkamen. Neulich bin ich die von Platanen und hohen Mauern gesäumte Straße entlang spaziert, die den Friedhof Montparnasse in zwei Hälften teilt. Das war auch der Weg zu ihrem Hotel. Ich erinnere mich, dass sie ihn lieber mied, und darum gingen wir über d'Enfer Rochereau. Doch in der letzten Zeit hatten wir vor nichts mehr Angst, und wir fanden diese Straße mitten durch den Friedhof besitze durchaus einen gewissen Reiz, nachts unter ihrem Blätterdach. Kein Auto fuhr um diese Zeit, und wir begegneten nie irgendwem. Ich hatte vergessen, sie in die Liste der neutralen Zonen aufzunehmen. Sie war eher eine Grenze. Wenn wir ihr Ende erreichten, betraten wir ein Land, in dem wir gegen alles gefeit waren. Letzte Woche bin ich nicht in der Nacht dort gewesen, sondern am späten Nachmittag. Ich war nicht mehr hingekommen seit unseren gemeinsamen Märschen oder meinen Besuchen bei dir im Hotel. Für einen Augenblick hegte ich die Hoffnung, ich würde dich antreffen, jenseits des Friedhofs. Da drüben, das wäre die ewige Wiederkehr. Die gleiche Bewegung, um an der Rezeption deinen Zimmerschlüssel zu nehmen, die gleiche steile Treppe, die gleiche weiße Tür mit ihrer Nummer 11. Das gleiche Warten und dann die gleichen Lippen, der gleiche Duft und das gleiche Haar, das sich löst und herabfällt. Noch immer höre ich de Vere über Luki sagen, ich habe nie verstanden, warum. Wenn man jemanden wirklich liebt, muss man seine geheimnisvolle Seite akzeptieren. Was für ein Geheimnis! Ich war überzeugt, dass wir einander glichen, denn wir hatten oft Gedankenübertragungen. Wir waren auf derselben Wellenlänge, im selben Jahr geboren und im selben Monat. Und doch muss es einen Unterschied gegeben haben zwischen uns. Nein, auch ich kann es nicht verstehen. Vor allem, wenn ich an die letzten Wochen denke, an den November, die kürzer werdenden Tage, die Herbstregen, nichts davon schien unserer Laune etwas anhaben zu können. Wir schmiedeten sogar Reisepläne. Und zudem herrschte im Condé eine ausgelassene Stimmung. Ich weiß nicht mehr, wer unter den Stammgästen diesen Bob Storms eingeführt hatte, der von sich sagte, er sei Dichter und Regisseur aus Antwerpen. Vielleicht Adamov? Oder Maurice Raphael? Was hat er uns zum Lachen gebracht, dieser Bob Storms? Er hatte ein Faible für Luki und für mich. Er wollte, dass wir alle beide den Sommer in seinem großen Haus auf Mallorca verbringen. Offenbar hatte er keinerlei materielle Sorgen. Es wurde erzählt, er sammle Bilder. Es wird so viel erzählt. Und dann verschwinden die Leute eines Tages und man merkt, dass man nichts von ihnen wusste, nicht einmal ihre wahre Identität. Warum geht mir die massige Silhouette von Bob Storms nicht aus dem Sinn? In den traurigsten Augenblicken des Lebens gibt es oft einen leichten Misston, eine flämische Narrenfigur, einen Bob Storms, der auftaucht und das Unglück hätte abwenden können. Er stand am Tresen, als liefen die Holzstühle Gefahr, unter seinem Gewicht zusammenzubrechen. Er war so groß, dass seine Beleibtheit nicht auffiel. Immer in eine Art Samtwams gekleidet, von dessen Schwarz sein roter Bart und sein rotes Haar abstachen. An dem Abend, als wir ihn zum ersten Mal bemerkt hatten, war er auf unseren Tisch zugekommen und hatte uns angestarrt, Luki und mich. Dann hatte er gelächelt, sich zu uns heruntergebeugt und geflüstert, »Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit.« »Gefährten der schlechten Tage, ich wünsche euch eine gute Nacht.« Als er begriffen hatte, dass ich sehr viele Verse kannte, hatte er einen Wettstreit mit mir austragen wollen. Sieger, wer das letzte Wort hätte. Er rezitierte einen Vers und ich sollte einen anderen rezitieren und so weiter. Das Ganze dauerte sehr lange und ich konnte es mir nicht als Verdienst anrechnen. Ich war eine Art Analphabet ohne die geringste Allgemeinbildung, aber ich hatte mir Verse gemerkt. so wie einer, der jedes beliebige Stück auf dem Klavier spielt und keine Noten lesen kann. Einen Abend haben wir bei Bob Storms verbracht. Er hatte uns eingeladen, Luki und mich zusammen mit den anderen, mit Anne, Don Carlos, Boeing, Zakaria, Mireille, Laupa, Ali Sherif und dem Jungen, den wir überzeugt hatten, die École des Mines aufzugeben. Noch andere Gäste, die ich aber nicht kannte. Er wohnte am Quai d'Anjou in einer Wohnung, deren obere Etage ein riesiges Atelier war. Er empfing uns hier zur Lesung eines Stücks, das er auf die Bühne bringen wollte, »Hopp, Signor«. Wir waren vor den anderen hingekommen und mich beeindruckten die Kandelaber, die das Atelier erleuchteten, die sizilianischen und flämischen Marionetten, die von den Dachbalken herabhingen, die Spiegel und Renaissance-Möbel. Bob Storms trug sein schwarzes Samtwams. Ein großes Panoramafenster ging auf die Seine. Beschützend legte er die Arme um Lukis Schulter und um meine und sagte uns seinen gewohnheitsmäßigen Satz. »Gefährten der schlechten Tage, ich wünsche euch eine gute Nacht.« Dann zog er einen Umschlag aus der Tasche und reichte ihn mir. Er erklärte uns, das seien die Schlüssel zu seinem Haus auf Mallorca und wir sollten so bald wie möglich hin und bis September dort bleiben. Er fand, dass wir schlecht aussahen. Was für ein seltsamer Abend. Das Stück hatte nur einen Akt und die Schauspieler haben es ziemlich schnell gelesen. Wir saßen um sie herum. Von Zeit zu Zeit mussten wir alle während der Lesung auf ein Zeichen von Bob Storms »Hopp, Signor« schreien, als bildeten wir einen Chor. Alkohol wurde in großen Mengen konsumiert und noch andere giftige Substanzen. Ein Buffet war mitten im großen Salon der unteren Etage angerichtet. Bob Storms servierte höchstpersönlich die Getränke in Humpen und Kristallschalen. Immer mehr Menschen. Irgendwann stellte mir Bob Storms einen Mann in seinem Alter vor, der aber viel kleiner war als er, ein amerikanischer Schriftsteller, ein gewisser James Jones, von dem er sagte, er sei sein Wohnungsnachbar. Nach einer Weile wussten wir nicht mehr so recht, Luki und ich, was wir hier zwischen all den Unbekannten verloren hatten. So viele Leute, denen wir bei unseren ersten Schritten ins Leben begegnen und die niemals davon erfahren und die wir niemals wiedererkennen. Langsam haben wir uns zum Ausgang geschlichen. Wir waren überzeugt, dass niemand in diesem Gewühl unser Verschwinden bemerkt hatte. Doch kaum waren wir durch die Salontür getreten, kam Bob Storms uns hinterher. »So, so. Ihr lasst mich sitzen, Kinder?« Er zeigte sein übliches Lächeln, ein breites Lächeln, das ihn mit seinem Bart und seiner hohen Statur aussehen ließ wie eine Gestalt der Renaissance oder des Grand Siècle. Wie Rubens oder Buckingham. Und doch flackerte Unruhe in seinem Blick. »Ihr habt euch nicht allzu sehr gelangweilt?« »Nein, nein«, habe ich gesagt. »Es war sehr schön. Hopp, Signor.« Er legte beide Arme um unsere Schultern, um Lukis und meine, wie er es im Atelier gemacht hatte. »Also, ich hoffe, wir sehen uns morgen.« Er zog uns in Richtung Tür und hielt dabei unsere Schultern umfasst. »Und vor allem, macht euch schnell auf den Weg nach Mallorca, um Luft zu schnappen. Ihr habt es nötig. Die Hausschlüssel habe ich euch gegeben.« Auf dem Treppenabsatz hat er uns beide lange angeschaut. Dann rezitierte er, »Der Himmel ist wie das zerrissene Zelt eines lumpigen Zirkus.« Wir gingen die Stufen hinunter, Luki und ich, und er beugte sich über das Geländer. Er wartete darauf, dass ich wie sonst einen Vers sagte, als Antwort auf den seinen, aber mir wollte nichts einfallen. Ich habe das Gefühl, dass ich die Jahreszeiten durcheinander bringe. Ein paar Tage nach dieser Abendgesellschaft habe ich Luki nach Auteuil begleitet. Mir ist, als sei das im Sommer gewesen oder auch im Winter, an einem jener klaren Vormittage mit Kälte, Sonne und blauem Himmel. Sie wollte Guy Lavigny besuchen, den alten Freund ihrer Mutter. Mir war es lieber, auf sie zu warten. Wir hatten uns für in einer Stunde verabredet an der Straßenecke unweit der Autowerkstatt. Ich glaube, wir hatten die Absicht, Paris zu verlassen, wegen der Schlüssel, die Bob Storms uns gegeben hatte. Manchmal krampft sich das Herz zusammen bei dem Gedanken an Dinge, die hätten geschehen können und nicht geschehen sind. Aber ich sage mir, dieses Haus steht heute noch leer und erwartet uns. Ich war glücklich an jenem Morgen und leicht, und ich verspürte einen gewissen Rausch. Die Horizontlinie lag weit vor uns, dort hinten in der Unendlichkeit. Eine Autowerkstatt am Ende einer stillen Gasse. Ich bedauerte, Luki nicht zu diesem Lavinie begleitet zu haben. Vielleicht hätte er uns einen Wagen geliehen, damit wir hinunterfahren konnten in den Süden. Ich habe sie aus dem kleinen Tor der Autowerkstatt kommen sehen. Sie hat mir zugewinkt, ganz genauso wie damals, als ich auf sie und Jeanette Gohl wartete, im Sommer auf den Kais. Sie schlendert mit dem gleichen lässigen Schritt auf mich zu, und ich glaube, sie verlangsamt ihr Tempo so, als habe die Zeit keinerlei Bedeutung mehr. Sie nimmt meinen Arm und wir spazieren durch das Viertel. Hier werden wir eines Tages wohnen. Übrigens haben wir schon immer hier gewohnt. Wir gehen kleine Straßen entlang, wir überqueren einen menschenleeren runden Platz. Das Dorf Auteuil löst sich langsam von Paris. Diese ocker- oder sandfarbenen Häuser könnten an der Côte d'Azur stehen. Und bei den Mauern fragt man sich, ob sie einen Park verbergen oder einen Waldesrand. Wir sind auf dem Kirchplatz angekommen vor der Metrostation. Und da, ich kann es jetzt sagen, wo ich nichts mehr zu verlieren habe, da habe ich das einzige Mal in meinem Leben gespürt, was die ewige Wiederkehr war. Bis dahin hatte ich mir Mühe gegeben, Bücher über dieses Thema zu lesen, mit dem guten Willen eines Autodidakten. Es geschah kurz bevor wir die Treppe der Metrostation Église d'Auteuil hinunterstiegen. Warum hier? Ich weiß es nicht. Und es ist auch vollkommen egal. Ich bin einen Augenblick reglos stehen geblieben und habe ihren Arm gedrückt. Wir waren hier miteinander auf dem gleichen Platz seit ewigen Zeiten. Und unseren Spaziergang durch Auteuil hatten wir schon im Laufe von tausend und abertausend anderen Leben gemacht. Überflüssig auf meine Uhr zu schauen. Ich wusste, es war Mittag. Es ist im November passiert. An einem Samstag. Den Vormittag und den Nachmittag hatte ich in der Rue d'Argentine verbracht und über die neutralen Zonen gearbeitet. Ich wollte die 4 Seiten ausbauen, wenigstens 30 schreiben. Die Sache konnte in Schwung kommen und vielleicht würden 100 Seiten daraus werden. Ich war mit Luki um 5 im Condé verabredet. Ich hatte beschlossen, die Rue d'Argentine in den nächsten Tagen zu verlassen. Mir schien, ich sei endgültig geheilt von den Wunden meiner Kindheit und frühen Jugend und hätte fortan keinen Grund mehr, mich in einer neutralen Zone zu verstecken. Ich bin bis zur Metrostation Étoile gelaufen. Das war die Linie, die wir oft genommen hatten, Luki und ich, um zu den Treffen bei Guy de Vert zu fahren. Die Linie, der wir beim ersten Mal zu Fuß gefolgt waren. Während der Fahrt über die Seine ist mir aufgefallen, dass viele Spaziergänger in der Allée des Cygnes unterwegs waren, umsteigen in La Motte, Piquet, Grenelle. Ausgestiegen bin ich in Mabillon und ich habe noch einen Blick in Richtung La Pergola geworfen, wie wir das immer taten. Mussolini saß nicht hinter der Glasfront. Als ich das Condé betrat, standen die Zeiger der runden Uhr an der hinteren Wand genau auf 5. Im Allgemeinen war das hier eine flaue Zeit. Die Tische waren leer, außer einem neben der Tür, wo Zacharia, Anne und Jean-Michel saßen. Alle drei schielten mit seltsamen Blicken zu mir. Sie sagten nichts. Die Gesichter von Zacharia und Anne waren aschfahl, wahrscheinlich wegen des Lichts, das von der Glasfront herabfiel. Sie gaben mir keine Antwort, als ich sie begrüßte. Sie starrten mich an mit ihren merkwürdigen Blicken, als hätte ich etwas Schlimmes getan. Jean-Michels Lippen verzerrten sich und ich habe gespürt, dass er zu mir sprechen wollte. Eine Fliege hat sich auf die Hand von Zakaria gesetzt und er hat sie mit einer nervösen Bewegung vertrieben. Dann nahm er sein Glas und leerte es in einem Zug. Er stand auf und kam auf mich zu. Mit tonloser Stimme sagte er: »Lucie, sie hat sich aus dem Fenster gestürzt.« Ich hatte Angst, mich im Weg zu irren. Ich bin über Raspail gegangen und die Straße mitten durch den Friedhof. Am Ende angekommen, wusste ich nicht mehr, ob ich geradeaus weitergehen musste oder der Rue Froidevaux folgen. Ich bin der Rue Froidevaux gefolgt. Von diesem Augenblick an gab es eine Lücke in meinem Leben, einen weißen Fleck, der mir nicht bloß ein Gefühl von Leere verursachte, sondern dessen Anblick ich nicht ertragen konnte. Dieses ganze Weiß blendete mich mit einem grellen, strahlenden Licht. Und das wird so bleiben, bis ans Ende. Viel später im Hôpital Brousset saß ich in einem Wartesaal. Ein Mann so um die 50, das graue Haar im Bürstenschnitt, mit einem Fischgrätmantel bekleidet, wartete ebenfalls auf der Bank gegenüber. Außer ihm und mir war niemand da. Die Krankenschwester ist gekommen und sagte mir, dass sie tot war. Er trat zu uns, als beträfe die Sache auch ihn. Ich dachte, er sei Guy Lavigne, der Freund ihrer Mutter, den sie in Auteuil in seiner Autowerkstatt besuchte. Ich habe ihn gefragt, sind Sie Guy Lavigne? Er hat den Kopf geschüttelt. Nein, ich heiße Pierre Gaisley. Wir haben das Hôpital Brousset gemeinsam verlassen. Es war finster geworden. Wir gingen nebeneinander die Rue Didot entlang. Und Sie, ich nehme an, Sie sind Roland. Woher wusste er meinen Namen? Das Gehen fiel mir schwer. Dieses Weiß, dieses strahlende Licht vor mir. Hat sie keinen Brief hinterlassen, habe ich gefragt. Nein, nichts. Er hat mir alles erzählt. Sie befand sich in ihrem Zimmer mit einer gewissen Jeanette Gohl, die Totenkopf genannt wurde. Aber wieso kannte er Jeanettes Spitznamen? Sie war hinaus auf den Balkon getreten. Sie hatte ein Bein über das Geländer geschwungen, die andere hatte versucht, sie an einem Zipfel ihres Morgenrocks festzuhalten, doch es war zu spät. Sie hatte gerade noch Zeit gehabt, ein paar Worte zu sagen, als rede sie mit sich selbst, um sich Mut zu machen. Es ist soweit. Lass dich gehen.
Matthias Brandt mit der letzten Folge des Romans Im Café der verlorenen Jugend von Patrick Modiano in der Übersetzung von Elisabeth Edel. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, diese Produktion von NDR Kultur bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge finden Sie auch online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen und übermorgen hören Sie als Teil des Thomas Mann Jahres die Erzählung Luischen, gelesen von Otto Sander.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. In der Ukraine hat es die größten Proteste gegen die Regierung seit Kriegsbeginn gegeben. Es geht um das Thema Korruption. Präsident Zelensky hatte dazu am Abend ein umstrittenes Gesetz unterschrieben. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
In mehreren Städten waren vor allem junge Menschen auf der Straße, die sich einen EU-Beitritt wünschen. Die weit verbreitete Korruption in Verwaltung und Politik galt lange als größte Hürde im Beitrittsprozess. Die zuständige EU-Kommissarin Kos spricht deshalb von ernsthaften Rückschritten. Die Milliardenhilfen aus Brüssel hingen auch davon ab, ob Kiew die Probleme in diesem Bereich in den Griff bekomme. Kritiker werfen Zelensky schon länger autoritäre Tendenzen vor. Mit dem neuen Gesetz würden Ermittlungen bewusst ausgebremst. Der Präsident wolle seine Freunde schützen, heißt es von einer Antikorruptionsorganisation in Kiew. Ex-Außenminister Kuleba sagte, der Präsident müsse sich jetzt entscheiden, ob er auf der Seite des Volkes stehe oder nicht.